geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Eine neue Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Und ein weiteres globales, nachhaltiges Entwicklungsziel. Im Studio begrüßt euch heute Uwe und diesmal geht es um die Sicherung des Zugangs zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle, wie es im SDG Nummer 7 gefordert wird. Zu Beginn stelle ich euch das Ziel mit seinen Unterzielen und Maßnahmen vor. Die Situation weltweit und in Deutschland bespreche ich mit Dr. Carsten Rolle, dem Geschäftsführer des Weltenergierat Deutschland e.V. Den Bezug des Zieles zu Thüringen thematisiert das Gespräch mit Professor Dieter Sell von der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur TEGA. Außerdem spreche ich mit Dr. Daniel Egbe vom African Network for Solar Energy über ein Netzwerk, welches die Versorgung von Afrika mit erneuerbaren Energie zum Ziel hat, in dem Wissenschaftlerinnen und Fachkräfte aus Afrika vernetzt sind und das seinen Sitz in Thüringen, genau gesagt in Jena, hat. Und zum Abschluss gibt es noch eine konkrete Aktionsidee für Menschen, die den Kohleausstieg selbst in die Hand nehmen wollen. Bevor es mit den Erläuterungen zum SDG losgeht, erstmal etwas Musik. Ihr hört Radio Frei, die Sendereihe Geborgte Zukunft, und heute geht es um das 7. globale Nachhaltigkeitsziel. Es lautet: Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern. Seine Unterziele sind: bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Energiedienstleistungen sichern. Außerdem soll bis 2030 der Anteil erneuerbarer Energien am globalen Energiemix deutlich erhöht werden. Und bis 2030 soll ebenfalls die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppelt werden. Als Maßnahmen dahin werden genannt: zum einen die internationale Zusammenarbeit bis 2030 verstärken, um den Zugang zur Forschung und Technologie im Bereich sauberer Energie, namentlich erneuerbare Energie, Energieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe zu erleichtern und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien zu fördern. Als zweite Maßnahme wird genannt, bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen für alle bereitzustellen. Wie die Situation in der Welt und in Deutschland aussieht, darüber spreche ich gleich mit Dr. Carsten Rolle, dem Geschäftsführer des Weltenergierat Deutschland e.V. Vorher allerdings noch etwas Musik. Am Telefon begrüße ich Dr. Carsten Rolle, den Geschäftsführer des Weltenergierat Deutschland e.V. Guten Tag, Herr Rolle.
Grüße, Herr Fluschitz.
Herr Rolle, bevor wir ins Thema einsteigen, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz den Weltenergierat Deutschland vorstellen?
Gern. Der Weltenergierat als Netzwerk, als globales Netzwerk der Energiewirtschaft, ist ein Netzwerk der Energie in über 90 Staaten weltweit, auch hier in Deutschland. Und hier in Deutschland sind über 60 Unternehmen, Vereinigungen, Verbände hier engagiert, überwiegend eben aus der Energiewirtschaft selbst, aber auch von Technologieunternehmen, die mit dem Energiebereich zu tun haben.
Das Thema unserer Sendung sind die nachhaltigen Entwicklungsziele. Das SDG 7 fordert einen Zugang für alle Menschen zu Energiedienstleistungen bis 2030. Wie ist denn derzeit die Versorgungsquote weltweit?
Die Versorgungsquote, oder wir sprechen von dem Zugang, den Menschen zu kommerzieller Energie haben, also Menschen, die nicht wie in Afrika und den anderen Kontinenten zum Teil einen Großteil ihrer Lebenszeit damit aufbringen müssen, Holz und andere Brennstoffe zu sammeln, die also wirklich auf kommerzielle Energie, auf Strom, auf andere kaufbare Energien zugreifen können, wird immer größer. Das ist gut, und trotzdem gibt es noch deutlich über 1 Milliarde Menschen auf der Welt, die diesen Zugang nicht haben. Und insofern ist schon einiger Fortschritt in den letzten Jahren erreicht worden. Noch vor einigen Jahren lag die Zahl der Menschen bei gut 1,5 Milliarden Menschen, die eben nicht Zugang zu kommerzieller Energie hatten. Aber es liegt noch einiges vor uns, das auf Null runterzubringen. Und insofern haben wir auch als Weltenergierat eine Aufgabe, denn das ist tatsächlich auch eine Gründungsmission, auf der ganzen Welt Zugang zu Energie den Menschen zu bringen, zu nachhaltiger Energie. Das ist das, was uns im Weltenergierat umtreibt.
Ja, wenn die 1 Milliarde Menschen Zugang zu Energie bekommen sollen, bedeutet das dann nicht auch, dass der Gesamtenergiebedarf der Welt weiter steigen wird?
Wir gehen davon aus und haben uns als Weltenergierat gerade vor einigen Monaten damit einer langfristigen Energieszenarienarbeit bis zum Jahr 2060 sehr intensiv auseinandergesetzt. Wir gehen davon aus, dass der Pro-Kopf-Energieverbrauch schon in wenigen Jahren, Mitte der 20er Jahre, seinen Höhepunkt erreichen wird. Dass es dann also gelingt, den Energieverbrauch pro Kopf schrittweise zu senken. Das hat unterschiedliche Auswirkungen auf verschiedene Energieträger. Das heißt, da wir immer mehr Strom verbrauchen werden, nehmen an, dass bis zum Jahr 2060 sich weltweit der Stromverbrauch verdoppeln wird, geht das mit einer starken Elektrifizierung auch anderer Sektoren im Verkehrsbereich, im Wärmebereich, Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge einher. Einzelne andere Energieträger, Kohle und auch Öl wahrscheinlich, werden eben aber deutlich früher schon, in 20er, 30er Jahren, ihren Höhepunkt erreichen, dann weniger nachgefragt werden. Bei Gas, Erdgas, was ja ein vergleichsweise sauberer Energieträger ist, gehen wir davon aus, dass die Gasnachfrage und der Gasverbrauch weltweit noch lange Zeit ansteigen wird, genauso wie wir auch aus erneuerbaren Energien immer mehr Energie schöpfen können.
Das heißt, perspektivisch ist aber die Energiewirtschaft dann doch schon auf einem guten Weg, das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen, denn derzeit ist ja der Anteil an Erdöl, Erdgas, Kohle und Kernenergie noch bei ungefähr 85% bei der Energieversorgung. Aber langfristig brauchen wir ja, um die Pariser Klimaziele zu erfüllen, einen Anteil von null. Das heißt, es wird auch von einer Dekarbonisierung der Energieversorgung gesprochen. Wie ist der globale Energiesektor auf dem Weg dorthin aufgestellt?
Ja, wenn man den Energiesektor in der Tat so breit fasst, wie man ihn, glaube ich, richtigerweise fassen muss, nämlich nicht nur die Energieversorgungsunternehmen, sondern im Grunde genommen alle Bereiche, die Energie nutzen und dabei eben auch CO2 emittieren. Das ist die klassische Energiewirtschaft, der Stromsektor sozusagen, die Wärmeversorgung, der Transportsektor. Dann sind das zum Teil noch sehr große Anstrengungen, die unternommen werden müssen. Sie haben recht, der Anteil fossiler Energien trägt heute 81%. Da ist noch ein ganzes Stück zu tun. Unsere Energieszenarien sahen bis zum Jahr 2060 und wir haben uns einfach mal auf Basis verschiedener Annahmen angeguckt, wie könnten sich verschiedene Entwicklungspfade einstellen. Gehen wir davon aus, dass auch noch im Jahr 2060 fossile Energieträger genutzt werden. Ob das 50% sind, ob das 70% sind, wenn wir Pech haben, das wird man sehen. Das hängt von vielen Rahmenbedingungen ab, davon, wie stark Klimapolitik weltweit tatsächlich dann auch umgesetzt wird. hängt aber auch von anderen Faktoren ab, dem technischen Fortschritt, wie weit wir auch hier Technologiekooperationen eingehen, neue Technologien zu entwickeln, Energiepreisen. Hier wird es also noch erhebliche Anstrengungen bedürfen. Von alleine wird sich das so, zumindest die heutige Entwicklung, wohl nicht so schnell einstellen.
Was sind denn die konkreten Herausforderungen und Schwierigkeiten, vor der die Energiewirtschaft zum einen, aber vielleicht auch die Gesellschaft im Allgemeinen bis dahin liegen?
Die Energiewirtschaft selbst ist gerade in Deutschland ja sicher einer der Vorreiter in dem Bereich. Wir haben in Deutschland heute in der Stromerzeugung schon rund ein Drittel des Stroms, der aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Wir sehen, dass die Kosten für erneuerbare Energien in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen sind. Insofern sehen wir auch weltweit, und das ist auch technologisch natürlich eine Chance für Deutschland als Exportnation, diese Technologien auch auf die Weltmärkte zu bringen und in anderen Ländern dann auch zu implementieren. Hier gibt es also sozusagen eine Verantwortung, aber auch Chance für ein Technologieland wie Deutschland, hiervon auch ein Stück weit zu profitieren. Aber es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, wo es nicht so leicht ist, CO2 zu reduzieren. Ich denke an die klassische Industrie, Stahlerzeugung, Chemie, wo es um Prozesse geht, wo zum Teil Kohlenstoff direkt in den Produkten auch gebunden ist, wo man das nicht so leicht ersetzen kann durch andere Dinge. Auch im Verkehrsbereich ist es noch ein deutlich weiterer Weg zu gehen, weil hier auch die technologische Entwicklung, die Kosten für CO2-arme Technologien noch vergleichsweise hoch liegen. Und deswegen wird hier eben noch viel Fortschritt, viel Innovationskraft nötig sein, damit das auch umgesetzt werden kann.
Und welchen Beitrag kann Deutschland zur globalen Erreichung des SDG 7 leisten?
Ich denke, unsere Rolle ist als Technologienation viel größer, als es die Bevölkerungszahlen, vor allen Dingen auch die CO2-Emissionen weltweit erkennen lassen. Mit gut 2% der globalen Emissionen spielen wir da sozusagen nicht so eine große Rolle. Aber wenn man sich anschaut, an wie vielen Technologien Deutschland mit an der Spitze steht und neue, saubere Technologien entwickelt, Energieeffizienz quer durch die ganze Industrie an ganz vielen Stellen voranbringt und hier zu den Marktführern zählt, dann ist unser Hebel, unser technologischer Hebel sicherlich deutlich größer. Und es muss darum gehen, diese Technologien weltweit zum Einsatz zu bringen. Ein Weg ist das Pariser Abkommen, die Klimaschutzverhandlungen. Und ein anderer wird es auch sein, diese Technologien so wirtschaftlich attraktiv zu machen, dass auch bei Staaten, auch das haben wir ja beobachten können, die vielleicht nicht allein aus klimapolitischen Gründen hier aktiv werden, dass sie auch aus ökonomischen Gründen einen Sinn darin sehen, solche effizienten Technologien zum Einsatz zu bringen und damit auch den Einsatz teurer fossiler Energien zu sparen.
Ja, dann hoffen wir, dass die Weltgemeinschaft das Ziel erreicht und bis 2030 bezahlbare, nachhaltige und moderne Energie für alle bereitstellt und dass Deutschland seinen Anteil dazu beiträgt. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Dr. Carsten Rolle, dem Geschäftsführer des Weltenergierat Deutschland e.V. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Get down. We'll be right back.
Feel the power of funk.
Zu Gast im Studio ist jetzt Professor Dr. Dieter Sell, der Geschäftsführer der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur. Schönen guten Tag, Herr Professor Sell.
Guten Tag.
Herr Sell, was sind denn die Aufgaben Ihrer Agentur?
Ja, die TEGA ist die Landesenergieagentur für den Freistaat Thüringen. Und wir sind Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Energiewende, mal ganz kurz gesagt.
Thema unserer Sendung ist das globale nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 7. Da geht es um Energiedienstleistungen bzw. deren Bereitstellung, also den Zugang, den Anteil erneuerbarer Energien und Energieeffizienz. Auf welchem Stand ist Thüringen denn in Bezug auf dieses Ziel?
Also Thüringen ist sich, glaube ich, seiner Stärke auf dem Gebiet noch gar nicht bewusst. Alle reden ja vom Kohleausstieg und vom Atomausstieg. Das hat Thüringen ja längst hinter sich, weil wir überhaupt kein Kohle- und Atomkraftwerk haben. Das heißt, die meisten Anlagen zur Stromerzeugung beispielsweise im Land basieren schon auf erneuerbaren Energien und wir haben einige Gaskraftwerke, die dann Strom und Wärme liefern. Ansonsten, wenn wir auf unseren Stromverbrauch gucken, ist das ja schon etwa so, dass da ein gehöriger Anteil an Erneuerbaren drin ist. Wir importieren immer noch 50% des Stroms, den wir verbrauchen. Die andere Hälfte stellen wir selber her. Und davon mehr als die Hälfte von dem, was wir selber herstellen, kommt eben aus erneuerbaren Energien, aus Biomasse und Windenergie in der Hauptsache.
Dann hätten wir insgesamt also ungefähr einen Anteil von einem Viertel erneuerbare
Energien.
Etwas
mehr, genau. 28-29% sowas jetzt, ja.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal rein schlecht. Aber es ist auch noch einiges zu tun. Also da hat Thüringen auch noch einen Weg vor sich. Im Moment wird ja gerade für Thüringen sowohl die Nachhaltigkeitsstrategie als auch die integrierte Energie- und Klimaschutzstrategie erarbeitet. Vielleicht am Anfang die Frage, sind Sie als TEGA denn da an den Prozessen beteiligt?
Ja, wir sind in beide Prozesse eingebunden. Bei der Nachhaltigkeitsstrategie noch ziemlich neu, bei der Klimastrategie jetzt schon eine Zeit lang. Und ja, wir denken und überlegen also mit, wie man die Ziele, die man sich da setzt, auch nachher erreichen kann. Und das ist ja auch entscheidend für die Angebote, die wir dann als Agentur bereithalten.
Was für Ziele und Handlungsfelder und Maßnahmen sind denn in der Energie- und Klimaschutzstrategie benannt?
Also da sind ganz viele Sachen drin. Das splittet sich erstmal auf in verschiedene Handlungsfelder. Das reicht von Energieversorgung, Wirtschaft, Gebäude, private Haushalte bis hinten raus zu Landwirtschaft und Landnutzung. Und es geht in der Regel immer darum, wie kann ich eigentlich CO2-Ausstoß minimieren, also CO2-Emissionen einsparen. Das geht durch Energieeinsparen oder durch Umstellen auf erneuerbare Energien. Und da sind es eben die Dinge wie Windenergie, Biomasse, Solarenergie und Energiemanagement, was eben ein wertvolles und wichtiges Instrument zum Energieeinsparen ist.
Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie kann ein Unternehmen zum Beispiel seine Energie managen und dann dabei was einsparen?
Ja, viele Unternehmen haben das zumindest in der Vergangenheit so gemacht. Man hat seine Produktionsprozesse und die verbrauchen Energie. Und am Ende kriege ich eine Rechnung, die ich dann bezahle und bin immer erschrocken, wie hoch die Rechnung ist. Man hat aber oft nicht systematisch hingeschaut, wo denn eigentlich diese Energieverbräuche passieren. Und da gibt es im Land einmal ein gutes Förderprogramm, gerade für Unternehmen, wo man einen Energieberater, wo wir auch eine Liste führen, die müssen bestimmte Zulassungsvoraussetzungen erfüllen. Die gucken sich das erstmal an und die machen Vorschläge. Und es gibt hinten raus eben auch die Möglichkeit, Investitionen zu fördern. Das ist Green Invest heißt das Programm und ist ein Programm des Umweltministeriums und wird auch jetzt ziemlich gut genutzt. Aber dieses Energiemanagement, das basiert eben darauf, mal systematisch zu schauen, wo wird denn die Energie verbraucht? Ist es die Beleuchtung? Ist es irgendeine Luftdruckpumpe, die da läuft? Ist es irgendeine Hydraulik oder was ist es? Und die Erkenntnis, wo überhaupt der Löwenanteil verbraucht wird, die ist ja wichtig, um zu entscheiden, wo fange ich denn mit Effizienzmaßnahmen an und wo sind die größten Einsparerfolge zu holen.
Und diese Beratung wäre dann quasi eine Aufgabe und eine Funktion, die die TEGA übernimmt, die Unternehmen zu sagen, wo gibt es meinetwegen Energieberater und wo gibt es Förderprogramme, damit die einfach sowas machen können.
Genau, das tun wir und bringen eigentlich alle Leute, die da was tun wollen, auf den richtigen Weg. Also wir machen eine Initialberatung und hinten raus die konkreten Dinge machen dann die Spezialisten.
Richten Sie sich dann nur an Unternehmen oder könnten auch Verbraucherinnen, Verbraucher, Privatleute zu Ihnen kommen und sagen, ich habe das Gefühl, ich verbrauche zu viel Energie oder wie und was kann ich denn vielleicht machen? Kann ich mich da auch an Sie wenden?
Also unsere Hauptzielgruppen sind Unternehmen und Kommunen. Wir haben auch einige Angebote für den Bürger, wenn es um erneuerbare Energien geht, zum Beispiel Windenergie. Und man hat jetzt ein Grundstück und da kommt ein Projektierer mit irgendwelchen Verträgen. Da sind wir beratend tätig. Wir haben viel gemacht in Sachen Energiegenossenschaftsgründung, wo sich Bürger zusammenfinden wollen. Das läuft im Moment nicht mehr so. Das hatte seinen Höhepunkt so vor 2-3 Jahren. Ansonsten das Angebot für den Verbraucher bietet in Thüringen, wie in fast allen Bundesländern, die Verbraucherzentrale. Also wer da zu Hause mal einen Energiecheck haben möchte, dem kann ich deren Angebote nur wärmstens empfehlen.
Vor welchen Herausforderungen steht Thüringen denn bei der Erreichung von Klimazielen?
Naja, in Thüringen müssten wir uns, glaube ich, noch ein bisschen einiger werden, welche Ziele wir da tatsächlich erreichen wollen. und wie wir das machen und vor allem, dass Klimaschutz keine zusätzliche Last ist, sondern ja eine Chance, um den Standort Thüringen zukunftsfest zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber es heißt ja nur, wer Energie spart, entlastet das Klima. Wer Energie spart, hat aber mehr Geld im Portemonnaie, sei es die Kommune, sei es das Unternehmen oder auch der Bürger. Naja, und wer mehr Geld im Portemonnaie hat, kann es für tolle andere Sachen ausgeben. Dazu gehört zum Beispiel, ich hatte eben schon mal Windenergie genannt, wir sind ja gerade in dem Prozess, dass neue Windvorranggebiete im Land ausgewiesen werden. Und bisher, die Windräder, die wir im Land haben, gehören zu fast 90% Investoren von außerhalb Thüringen. Diese Chancen, die wir haben, die müssen wir unbedingt selber besser nutzen, weil es ist viel Geld mit diesen Erzeugungsanlagen zu verdienen. Nur wenn sie uns nicht gehören, kriegen wir halt nicht viel davon ab. Also das wäre nochmal so ein Appell hier an die Unternehmen, auch an die Stadtwerke, die Energieversorgungsunternehmen, die da schon unterwegs sind, aber da noch ein bisschen mehr Gas zu geben.
Ich glaube ja auch, dass die Akzeptanz dann steigt, wenn solche Anlagen eben nicht irgendwem ganz weit weggehören, sondern wenn klar ist, das gehört meinen Stadtwerken, sage ich mal, oder ganz und gar dem Bauer aus dem Dorf. Aber ja, Sie haben selber gesagt, das scheint bei so Bürgergenossenschaften oder sowas gerade ein bisschen abgeebbt zu sein. Woran liegt das denn? Oder andersrum gefragt, was müsste denn vielleicht passieren, damit das wieder vorwärts geht mit der erneuerbaren Energie in Thüringen?
Oh, da gibt es ganz viele Dinge, die man da adressieren müsste. Aber eine Sache zum Beispiel, warum Bürgerenergie weniger oder Genossenschaftsgründungen zurückgegangen sind eben die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das Erneuerbare Energiengesetz ist ja des Öfteren novelliert worden und von der Zeit ist schon die Errichtung von großen Solarparks auf ein Ausschreibungsverfahren umgestellt worden. Und das ist jetzt eigentlich so kompliziert und mit so viel Vorlaufkosten verbunden, dass das einer Bürgerenergiegenossenschaft schon schwer fällt. Und nochmal eine Nummer größer ist es, wenn es um Windparks geht. Also da ist einiges im Vorfeld zu tun, nicht nur an finanziellen Vorleistungen, wo Bürgergenossenschaften sogar noch ein bisschen begünstigt werden. Aber es ist viel Bürokratie. Man muss Vertragswerke sich damit befassen. Man muss sich mit den ganzen landesplanerischen und raumplanerischen Dingen auskennen. Das ist eben nicht überall vorhanden. Und da sind wir eigentlich, das sehe ich als eine Aufgabe der TEGA an, die Leute im Land schlau zu machen. Den Bürger und vor allem auch die Kommunen, wo wir merken, dass die da einfach unsicher sind, weil ja viele Dinge sie gar nicht überblicken können. Vom technischen her, vom wirtschaftlichen her, vom juristischen her, vom planerischen her. Und da gehen wir hin und helfen, wo wir können. Ja, und es ist nun mal ein Bürokratiedickicht. Wenn es wirklich um solche Themen geht, kriegen wir denn mal ein kommunales Windrad hin? Da haben wir noch kein einziges in Thüringen. Und wir haben jetzt zwei Gemeinden, wo wir das ganz intensiv begleiten, wo wir dann auch alles, was wir an externer Hilfe mobilisieren können, sprich juristische Betreuung und so weiter, damit randocken, damit wir das im Miteinander tatsächlich einmal hinbekommen. Und wenn wir das einmal geschafft haben, dann hoffe ich, haben wir damit eine Blaupause, um Dinge vervielfältigen zu können und an andere Standorte zu bringen.
Es braucht ganz oft mindestens ein gutes Beispiel, was funktioniert, dann ziehen auch andere nach. Sie sagten ja, das Energieeinspeisegesetz und so Sachen sind aber vieles Bundesangelegenheiten. Gibt es denn auch was die Thüringer Politik machen könnte, um das Ganze voranzubringen?
Also die Thüringer Politik tut schon einiges. Ich hatte ja dieses Green Invest Programm eben schon genannt. Da geht es um Energieeinsparung. Das ist für Unternehmen. Es gibt jetzt für Kommunen eine ganze Reihe von Förderrichtlinien, die im Zuge Klimastrategie, Klimagesetz auch kommen werden, um einfach kommunale Aktivitäten zu unterstützen. Und es gibt zum Beispiel für Solarenergie das Programm Solar Invest. Da kann man eben auch als Gemeinde oder als kommunale Wohnungsgesellschaft sich beispielsweise Mieterstrommodelle fördern lassen. dass eben nicht nur der Eigenheimbesitzer etwas von Solaranlagen auf dem Dach hat, sondern auch die Mieter in einem Mietshaus. Und das ist eine Landesrichtlinie, die es da gibt. Und der Bund ist ja gerade dabei, Ähnliches zu etablieren. Und dann muss man gucken, welche Förderung ist dann besser für das Projekt, was man da vorhat. Auch da kann man sich gerne an die TEGA wenden.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob die TEGA, wenn denn die Gesetze und Verordnungen und Ausführungsbestimmungen und der ganze bürokratische Wulst dann mal erlassen ist, dann auch da berät, aber das haben Sie ja gerade schon beantwortet.
Ja, also wir haben mehrere Runden mit Gemeinden jetzt vor allem gehabt und da kommt immer wieder die Forderung nach einem Fördermittellotsen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ja, dass man sie kaum überblicken kann. Da sind wir als TEGA auf jeden Fall schon auf dem Weg und werden die Angebote, die wir da haben, weiter ausbauen. Ich kann noch eins sagen, wir haben ja auch noch viele europäische Strukturfondsmittel in Thüringen. Und da stehen auch etliche Millionen für energetische Stadterneuerung bereit. Also die zentralen Orte in Thüringen sind dort antragsberechtigt, wenn sie ein Wettbewerbsverfahren durchlaufen haben. Und da stellen wir auch fest, also viel Tücke bei der Antragstellung. Und da helfen wir auch auf jeden Fall. Das ist sehr trickreich, an das Geld zu kommen, aber es lohnt sich. Es ist viel davon da.
Da wird und will vor allen Dingen die Thüringer Energie- und Greentech-Agentur einen Beitrag leisten, um die Klimaschutzziele für Thüringen erreichbar zu machen und hoffentlich den Anteil erneuerbarer Energien in Thüringen noch über die 25%, die wir jetzt haben, noch hinauszubringen. Da wünsche ich dabei viel Erfolg, nicht nur Ihnen, Herr Professor Sell, sondern auch der ganzen Thüringer Energie- und Greentech-Agentur. Auf jeden Fall vielen Dank erstmal für das Gespräch.
Bitte, bitte. Und alle, die sich auf den Weg machen wollen, ja, denen wünsche ich auch Glück und unsere Telefonnummer.
Die werden wir dann in der Mediathek noch veröffentlichen, aber hier an der Stelle kann ich noch sagen, unter tega.de, da sind die Informationen, die wir jetzt angerissen haben, auch nochmal ausführlicher zu finden, beziehungsweise die Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen, die dann kompetent Auskunft geben können. Im Studio begrüße ich Privatdozent Dr. Daniel Eckbe, den International Coordinator von Ansole e.V. und Balivare. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, hier zu sprechen.
Herr Eckbe, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erläutern, was sich hinter den Abkürzungen Ansole und Balivare verbirgt?
Ja, unter Ansole verbirgt African Network for Solar Energy. und unter Balevar bewirkt Bridging Africa, Latin America and Europe on Water and Renewable Energy Applications.
Das sind ja nun kompliziert klingende Abkürzungen. Was ist denn die Idee hinter diesen Initiativen? Welche Ziele verfolgen Sie?
ANSOL verfolgt drei Ziele im Bereich der Bildung. Erstmal die Bildung von Fachkräften. Wir sind der Meinung, dass wenn Afrika die erneuerbare Energie implementiert, dafür braucht Afrika ausgebildete Fachkräfte. Also wir können nicht einfach Solarenergie auf die Dächer installieren, ohne dass wir Fachkräfte haben. Und das ist eine unserer Hauptziele, Ausbildung von Fachkräften. Und zweitens, wir sind im Forschungsbereich, wo wir versuchen, Forschungstätigkeit im Gebiet der erneuerbaren Energie zu fördern unter afrikanischen Wissenschaftlern und nicht-afrikanischen Wissenschaftlern, die einen Bezug zu Afrika haben. Und drittes Ziel ist, wir versuchen, erneuerbare Energie in Afrika zu promoten. Da kommen dann Wirtschaftsbeziehungen, Umweltschutz, Nachhaltigkeitsfragen. Also das sind eben kurz gesagt die drei Ziele: Bildung von Fachkräften, Forschung, die Nutzung der erneuerbaren Energie zu fördern.
Inwiefern stehen denn diese Ziele und Aktivitäten von ANSOLE in Verbindung dann mit der Agenda 2030 und dem SDG 7, wo es um Energie geht?
Ja, besonders bei den SDGs, also Sustainable Development Goal, SDG Nummer 7, nachhaltige Energie für alle sichern. Da stehen wir im Mittelpunkt und auch andere SDG, was mit Wasser zu tun hat. Wir haben heute schon gesprochen über Balevare, diese Bridging Africa and Latin America and Europe on Water and Renewable Energy Applications, wo wir der Meinung sind, im Gebiet von Wasser gibt es große Probleme in Afrika und dieses Problem muss gelöst werden in Kooperation mit Wissenschaftlern aus Lateinamerika und Europa. So dass von den SDGs, diese zwei SDGs, versuchen wir was da zu wirken. In Sachen Energie, was tun wir konkret? Also wir als Aktivitäten versuchen wir zurzeit praktisch vor Ort durch existierende Einrichtungen in Afrika Bildungstätigkeiten, wo man Techniker ausbilden können. Und das versuchen wir jetzt schon in Kamerun zu implementieren oder in Burkina Faso. Ja. Und abgesehen von praktischer Ausbildung im Forschungsbereich haben wir drei Stipendienprogramme, wo wir junge afrikanische Wissenschaftler fordern, mit sehr weniger Geld. Also wir haben drei Typen von Stipendium. Einmal Sub-Plus-Stipendium. Der Studierende kann in seinem Heimatland bleiben und bekommen für Promotionarbeit oder Masterarbeit Finanzierung von uns in der Höhe von 150 bis 350 Euro, je nach Land, je nach Stadt. Ja, sodass, wie Sie sehen, mit weniger Geld kann man Menschen in Afrika fördern. Also, und da appelliere ich hier an Menschen, die bereit sind, Bildung zu fördern, also an uns wirklich Spenden, an ANSOLE zu spenden. Und das zweite Stipendienprogramm ist Intra-African Exchange, wo wir Austausch innerhalb von Afrika fördern wollen. Wir sind der Meinung, afrikanische Wissenschaftler müssen miteinander reden. Und bisher durch die Kolonialgeschichte, die französisch sprechenden Afrikaner haben die Tendenz, mehr mit Frankreich oder mit französisch sprechenden europäischen Ländern oder nordamerikanischen Ländern wie Kanada auszutauschen. So innerhalb von Afrika, es gibt zwar auch Austausch innerhalb von französisch sprechenden afrikanischen Ländern, aber Austausch zwischen französisch sprechenden Afrikanern und englisch sprechenden Afrikanern existiert auch, aber in sehr, sehr wenig. Und wir versuchen da Brücken zu bauen innerhalb von Afrika durch dieses Intra-African Exchange Programm, wo eine Studierende kann dann zwei Doktorvater oder Doktormutter haben. Also am Ende kriegt er zwei Doktorzeugnisse aus zwei verschiedenen Universitäten, was Afrika zusammenführt. Und das ist wichtig. Und ein drittes Stipendienprogramm ist eben Afrika Nord Exchange, wo eine Studierende aus Afrika nach Europa kommen kann, um besonders wenn es um praktische Ausbildung geht. Also die meisten Universitäten Afrikas haben keine gut ausgestatteten Laboratorien und wir kompensieren das mit einer Reise nach Deutschland, nach Österreich, nach Spanien und so weiter. Und für kurze Aufenthalte, denn wir haben nicht so viel Geld. Und wie gesagt, das sind die drei wesentlichen Stipendienprogramme, die wir haben. Außer Stipendienprogramm versuchen wir auch, afrikanische Wissenschaftler und nicht-afrikanische Wissenschaftler zusammenzuführen im Gebiet der erneuerbaren Energie und Nachhaltigkeit fragen, indem wir Konferenzen organisieren. Wir haben bisher schon mehr als 15 Konferenzen in Afrika organisiert und wir helfen Konferenzen, die nicht in Afrika stattfinden, zum Beispiel in Deutschland oder Belgien, Frankreich. Wir helfen die Organisatoren, Teilnehmer aus Afrika nach Europa zu holen. Und wir organisieren auch Sommerschulen. Und dankenweise hat die VW-Stiftung uns finanziell Mittel gestellt für die Sommerschulen. Wir haben bisher drei Sommerschulen gehabt. Einmal in Tansania, eine zweite in Burkina Faso. Eine dritte wird jetzt im Sommer vom 31. Juli bis 4. August in Kamerun stattfinden. Und wie gesagt, ich bin der VW-Stiftung sehr dankbar, dass sie solche Sommerschulen finanzieren. Und das ist eine Möglichkeit, wo Wissenschaftler von ganz Afrika zusammenkommen und austauschen über die Fragen der erneuerbaren Energie, über Nachhaltigkeit. Und dazu kommen auch viele Teilnehmer aus Deutschland und aus USA und anderen Teilen der Welt. Sodass wir an Seoul entwickeln sich mehr und mehr als eine globale Initiative, wo man wir denken global, denn wir sind in einer Welt und die Klimaveränderungsfragen limitieren sich nicht auf die Grenze Afrikas und eine Wirkung, die unsere lokale Wirkung, eine lokale Wirkung hat einen globalen Effekt und deswegen denken wir innerhalb von Ansol schon sehr stark global.
Africa, mi mangua, quiero salaga, quiero salaga, mi mangua, quiero África, quiero África, África, yeah, yeah, África, oh, oh, África, yeah, yeah, África, oh. I'ma sema, ma sema, ma kosa, nyo mi so Africa, so Togo, so yi Cameroon, nyo melo, miabenya, yombe manu di bango, yombe bella bello, from the jungle to the city, we made it to Kikango, yeah. My people, huh? My people that like me, yeah. My people, huh? My people that love me, in Savannah, I'm big in the Faso, kings back in Togo, go, we got in Ghana, diamonds, South Africa, Timbuktu, straight to the Mali. Peace back in Kigali, Malawi, made for safari. We're about to blow a kamikaze, yeah. Yeah, yeah. We're about to blow a kamikaze, yeah. Yeah, yeah. We're about to blow a kamikaze.
Miwagwa,
Das ist ja auf jeden Fall ein großes Netzwerk, was auch sehr aktiv ist. Ich muss ehrlich sagen, in Thüringen habe ich vorher davon noch gar nichts mitbekommen, bis wir uns vor kurzem mal bei einer Veranstaltung getroffen haben. Und da dachte ich, Mensch, Wahnsinn, sowas gibt es in Thüringen. Kennt keiner, aber weshalb hat denn dann der Verein seinen Sitz eigentlich in Jena oder in Thüringen?
Ja, es ist der Verein hat seinen Sitz in Jena durch die Tatsache, dass ich in Jena seit 1992 ansässig bin. Ich bin damals als Chemiestudent nach Jena gekommen und habe dann in Jena meine Diplom gemacht und dann die Promotion. Und später habe ich mich als erster Kameruner in Deutschland in der Chemie habilitiert. Und danach hatte ich Aufenthalten an der Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz, an der Technischen Universität in Eindhoven in Holland, dann Technische Universität in Chemnitz, bevor ich 2009 nach Linz, Österreich gegangen bin. Seitdem bin ich in Linz. Und die Idee von Ansol ist durch meine Zeit jetzt in Linz entstanden. Ich bin November 2010 zu einer Tagung in Sousse in Tunesien eingeladen. Und dort ist die Idee von Ansol entstanden. Und am 4. Februar 2011 haben wir das Netzwerk offiziell in Linz gestartet. Aber es war zuerst so ein Netzwerk ohne legale Struktur dahinter. Und deswegen hatte ich mir gesagt, wir müssen juristisch bedeckt werden. Und da hatte ich dann September 2011 unsere erste Mitgliederversammlung von Ansol e.V. Wir wurden dann am 26. Januar 2012 als eingetragener Verein in Jena anerkannt. Seitdem haben wir unseren Sitz in Jena. Wir wurden nicht so bekannt in Jena, da unsere Aktivitäten mehrheitlich in Afrika stattfinden. Aber jetzt versuchen wir auch lokal in Thüringen was zu machen. Und wir haben zum ersten Mal in einer Zusammenarbeit mit Studierenden an der Friedrich Schiller Universität Jena eine sogenannte Afrika Day organisiert. Und das ist am 20. Mai 2017 passiert. Und das war wirklich ein erfolgreiche Event. Und wir wollen diese Afrika Days in der Zukunft jedes Jahr machen, mit dem Ziel, eine gute Zusammenleben zwischen Migranten aus Afrika, also zumindest Migranten in Jena, die aus Afrika kommen, mit deutschen Mitbürgern und Mitbürgern aus anderen Teil der Welt. Und so dass Ansol will sich als Sprachrohr für Migranten und Studierende, die in Jena ansässig sind. Und aber parallel verfolgen wir weiterhin unsere internationale Aktivitäten. Und wir wollen auch diese Internationalität nach Jena holen, nach Thüringen holen. Und das ist das, was ich hier wirklich betonen will. Für nächstes Jahr werden wir Afrika Days organisieren vom 18. bis 21. Mai. Das ist lang Wochenende von Pfingsten, wo wir eine International Conference on Sustainability in Afrika und Lateinamerika organisieren wollen. Und wir sind jetzt in der Vorbereitungsphase, wir müssen jetzt schon uns vorbereiten, um dieses Event wirklich erfolgreich stattfinden zu lassen. Und ja, und wir glauben, Ansol durch seine starke Vernetzung weltweit kann etwas Positives für Jena und für das Land Thüringen bewirken. Und dafür brauchen wir die Unterstützung von anderen Migrantenorganisationen, nicht nur Migrantenorganisationen, sondern auch von anderen Institutionen in Thüringen, auch staatliche Institutionen, um Ansol bei diesem Vorhaben Jena und Thüringen international zu positionieren in Fragen der Nachhaltigkeit, uns zu unterstützen. Das wäre wirklich, das ist mein Appell hier, dass staatliche Institutionen in Thüringen anderen Migrantenorganisationen und auch Nicht-Migrantenorganisationen Ansol bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Und wir wollen mehr und mehr und stärker mit anderen Organisationen in Thüringen zusammenarbeiten und damit zum Wohl unseres Landes. Ich fühle mich als Thüringer, ich lebe hier schon über 25 Jahre, auch wenn ich viel im Ausland bin. Jena ist für mich mein Dorf, also in Afrika jeder hat sein Dorf und für mich Jena ist mein Dorf und deswegen will ich auch für mein Dorf was Gutes tun. Also,
Das ist ein sehr schönes Vorhaben. Und Sie gehen ja von Ihrem Dorf Jena hinaus in die weite Welt. Ja. Ich würde darauf gerne nochmal zurückkommen, welche Mitglieder und Partner hat denn der Verein oder das Netzwerk weltweit? Also Afrika ist ein großer Kontinent. Ja, sind Sie da überall vertreten oder nur in bestimmten Ländern?
Unser Vorhaben ist, ganz Afrika zu decken. Wir sind jetzt schon in 44 verschiedenen afrikanischen Ländern. Also das heißt, mehr als drei Viertel der Länder. Und ich hoffe, dass in den nächsten 2-3 Jahren werden wir ganz Afrika decken. Und wir sind in 30 afrikanische Länder vertreten. Und ja, wir haben über mehr als 1000 Mitglieder und mehr als 6 institutionelle Mitglieder. Und eine Aktivmitglied bezahlt eben 20 Euro oder wenn er weniger in Deutschland ansässig ist. Aber ein Mitglied von Anzoll e.V. muss eben 30 Euro pro Jahr. Es sind sehr kleine Beträge. Deswegen für unsere Aktivitäten sind wir auf Spenden angewiesen. Für unser Stipendienprogramm jetzt, unser Geldgeber, bisheriger Geldgeber, kann aus finanziellen Gründen uns nicht weiterfinanzieren, sodass ich bitte um Spenden. Denn statt etwas aus Deutschland zu kaufen oder kleine Stücke oder was auch immer nach Afrika zu schicken, es ist besser, Menschen auszubilden, damit sie selber sich versorgen können. Bildung ist die beste Entwicklungshilfe. Und da sind wir dran, in die Bildung der jungen Afrikaner zu investieren. Und dafür braucht man sehr wenige Geld, auch mit 30 Euro oder mit 50 Euro Spenden. Das sind sehr kleine Beträge und dafür können sie viel, viel, viel erreichen.
Genau, also das ist doch irgendwie ein guter Aufruf für die Bildung in Afrika. Am besten dann auch durch afrikanische Lehrerinnen und Wissenschaftlerinnen zu fördern, durch eine Spende an den Anzule e.V. Dann besteht sicherlich auch die Möglichkeit, eine Spendenquittung zu bekommen und die ganzen Sachen. Wer sich darüber weiter informieren will, wo finden denn Interessierte noch Informationen über den Verein? Vermutlich im Internet.
Ja, wir haben eine Website www.ansole.org. Und diese Website wird von jemandem verwaltet, der das auch ehrenamtlich mag. Und viele von uns arbeiten nur ehrenamtlich, denn ich bin selber Dozent an der Uni in Linz und ich muss nebenbei diese ganzen Aktivitäten koordinieren. Es ist 24 Stunden Arbeit, aber ich tue das gern. Warum? Weil ich bin der Meinung, als eine gläubige Christ, ich habe schon viel bekommen. Und ich möchte auch sagen, als ich nach Jena kam, hatte ich von einer Familie Werner viel bekommen. Sie haben mich unterstützt in meinem Studium und ich möchte das weitergeben. Und ich glaube, wir sind gerufen, eine Segen zu sein, weil wir wurden auch gesegnet. Gott hat uns gesegnet, damit wir eine Segen sein können. Und deswegen tue ich diese Aktivität. Das, was ich erhalten habe, möchte ich weitergeben. Und ich glaube, jeder Mensch hier in Deutschland hat viel, viel empfangen. Und wir können ein kleines Stück von diesem Glück, das, was wir hier genießen, in die Bildung von Menschen in Afrika einsetzen und dieses sogenannte Weitergeben-Prinzip oder Pass-on-Prinzip, das deckt sich mit nicht nur biblischen Zusagen, sondern es deckt sich mit die Gesetze der Thermodynamik, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, deckt sich mit diesen Pass-on- oder Weitergeben-Prinzipien. Und wenn man an seine Umgebung denkt, dann ist man nützlich. Und das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Wenn ich weitergebe, bin ich nützlich. Aber wenn ich nicht weitergebe, ich lebe zwar, aber ich bin schon tot.
Das ist doch jetzt auch noch eine naturwissenschaftliche. Wunderbar. Da kann ich nur sagen, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ich habe mir die Internetseite auch schon angeguckt und wie gesagt, ich war beeindruckt, was da alles auf die Beine gestellt wird und kann nur sagen, also ne, schaut euch das an und ja, am besten spendet dort Geld hin. Guckt bei dem nächsten Afrika Day mal in Jena vorbei, Pfingsten 2018. Vielen Dank an Dr. Daniel Egbe, den International Coordinator von Ansole e.V. und Bela Ware. Wie angekündigt, gibt es heute noch eine Empfehlung oder ein Angebot für Aktionsmöglichkeiten für Leute, die den Kohleausstieg selbst in die Hand nehmen wollen. Heute gibt es nur eine ganz kurze Erfassung des Interviews mit der Pressesprecherin von Ende Gelände. In der nächsten Sendung dann das ganze Interview und noch ein Erfahrungsbericht von zwei Menschen, die 2016 in der Lausitz bei den Aktionen von Ende Gelände dabei waren. In Erfurt gibt es am Montag, den 29. Juni um 19 Uhr in der L50, in der LaSalle-Straße 50, eine Mobilisierungs- und Vernetzungsveranstaltung, wo es genau um die Aktion Ende Gelände im August gehen soll. Du hast aber gesagt, im November wollt ihr RWE in ihren Tagebauen auch nochmal besuchen. Was ist denn da der Anlass?
Ja, also dieses Jahr ist das Besondere, dass wir im August als Ende Gelände Teil eines größeren Klimabewegungsbündnisses sind. Also wir werden die Aktionen massenhaften zivilen Ungehorsams machen, aber es wird auch Demonstrationen von NGOs geben, von Bürgerinitiativen, es wird Besetzungen in Kleingruppen geben, also ganz vielfältigen Protest, und der wird sich auch über mehrere Tage hinziehen. Das ist dann vom 24. bis 29. August im Rheinland. Und zum Zweiten findet dann im November eine weitere Besetzung statt von Ende Gelände, von den rheinischen Revieren, weil nämlich zeitgleich in Bonn die internationalen Klimaverhandlungen stattfinden. Und wir wollen uns das natürlich nicht nehmen lassen, während die politischen Entscheidungsträgerinnen und Konzerne über die Zukunft des Klimas verhandeln, sagen wir ganz klar, hier wird das Klima verhandelt, hier in den Tagebauen, hier wird Klimawandel produziert, und wollen eben wenige Kilometer vom Verhandlungsort hier nochmal ein deutliches Zeichen gegen die klimaschädliche Braunkohle setzen. Das wird stattfinden vom 3. bis 5. November, auch wieder im Rheinland.
Also eine ganze Menge Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Ich bedanke mich erst einmal bei Josephine, der Pressesprecherin von Ende Gelände, und wünsche viel Erfolg bei euren Aktionen in diesem Jahr und möglichst viele Leute, die sich beteiligen.
Vielen herzlichen Dank.
Das war schon wieder eine Stunde geborgte Zukunft bei Radio Frei. Wenn ihr ein Feedback zur Sendung geben wollt, könnt ihr das gerne tun, und zwar per Mail an geborgte-zukunft@radio-frei.de. Für heute verabschiedet sich Uwe. Wir hören uns.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.